Heute soll es weitergehen im ersten Korintherbrief. Carsten hatte das letzte Mal schon den Einstieg gemacht in Kapitel 15, Verse 1 bis 11. Und ich schließe jetzt an mit 1. Korinther Kapitel 15 ab Vers 12 bis 19 und habe das überschrieben mit der Überschrift "Kein Heil ohne Auferstehung". Genau, und es ist eine gute Idee, wenn ihr eine Bibel habt, mit aufzuschlagen. Ich habe den Text zwar auch am Anfang einmal hier vorne, aber wir kommen da natürlich immer wieder drauf zurück. Dann ist es gut, den vor Augen zu haben. Ich lese zunächst einmal vor 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19 nach der Übersetzung Martin Luthers aus dem Jahr 2017. Da hat er nicht mehr gelebt, aber da haben seine Nachfolger das nochmal überarbeitet. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ich möchte den Text kurz ein bisschen eingliedern in das ganze Kapitel, denn wir haben hier ein sehr langes Kapitel, das sich im ganzen Kapitel mit diesem Thema Auferstehung beschäftigt. Und wir hatten das letzte Mal schon uns die Basis der Argumentation von Paulus angeguckt. Also Verse 1 bis 11, da legt er quasi die Grundlage für das, was er dann zum Thema Auferstehung sagt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem ersten Argumentationsabschnitt, wo er jetzt anfängt. Am Anfang hatte Carsten dargestellt, dass Paulus nochmal so einen Überblick gibt über das gesamte Evangelium, über die ganzen Grundlagen. Und jetzt kommen wir zu der ersten Argumentation, wo Paulus argumentiert, warum Christus auferstanden ist, dass es diese Auferstehung gibt. Und das werden wir uns heute im Detail ansehen. Aber für den besseren Überblick noch einmal kurz ein Blick nach vorne, wie es dann weitergeht. Danach kommt so ein erster Ausblick, den Paulus gibt, über die Auferstehung. Sozusagen ein Überblick darüber, was es damit so auf sich hat. Und wenn da schon steht Argumentation Teil 1, dann wird es wahrscheinlich auch einen Teil 2 geben. Er macht weiter damit, zu argumentieren für die Auferstehung, und es gibt sogar noch einen Teil 3. Den einen habe ich jetzt mal mit Leben aus der Auferstehung und den anderen mit der neue Leib überschrieben. Je nachdem, wen man fragt, es gibt auch einige, die sprechen von 4 Argumentationsteilen. Das kann man ja meistens unterschiedlich gliedern. Und zum Ausblick Teil 2 kommt dann zum Schluss noch der Ausblick Teil 2 über die Verwandlung des Leibes und den Sieg über den Tod. Und heute sind wir eben in dem Teil hier oben. Bei mir ist der gerahmt, das könnt ihr aus irgendwelchen Gründen auf dem Beamer nicht erkennen. Weiß ich nicht warum. Ihr seht also, es steht uns da noch einiges bevor, aber dadurch, dass wir das immer in so kleine Häppchen einteilen, damit es so in eine Sonntagsvormittagspredigt passt, zieht sich das natürlich über einen etwas längeren Zeitraum. Da kommen aber noch ganz spannende Dinge. Heute beschäftigen wir uns aber jetzt erst einmal mit 3 Punkten, die unseren Text betreffen. Ich habe also das Ganze mit drei Gliederungspunkten aufgeteilt, die ich kurz vorstellen möchte. Das erste habe ich mal überschrieben mit der Frage, was ist denn nun schon wieder das Problem? Es geht bei Paulus ja ständig um irgendwelche merkwürdigen Probleme, bei denen man manchmal sich wundert, dass es die überhaupt gibt. Und die Unterüberschrift macht hier schon deutlich, worum es geht. Die Korinther leugnen scheinbar die Auferstehung. Also was ist denn nun schon wieder das Problem? Die Leugnung der Auferstehung ist der Punkt 1. Dann zu Punkt 2. Das kann doch gar nicht sein. Paulus argumentiert dagegen, also die Argumentation St. Pauli, habe ich das mal überschrieben, die Argumentation des heiligen Paulus. Und als drittes, was soll das bedeuten? Ableitungen für unseren Alltag. Also was hat das mit uns zu tun? Dieser Text von vor 2000 Jahren, na nicht ganz. Zunächst zum ersten Punkt. Die Leugnung der Korinther. Das ist der Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Scheinbar war das die These einiger Korinther, es gibt keine Auferstehung. Wieso? Völlig unklar. Fällt hier vom Himmel? Ohne irgendeine Argumentation. Wie viele der Korinther? Einige, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob es die Mehrheit war. Wir wissen nicht, ob es eine Handvoll war oder nur zwei oder drei. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, wie die darauf gekommen sind. Wir wissen nur, dass es eben so war und dass Paulus dagegen argumentiert. Und zwar sehr scharf. Im Nachhinein können wir ja eigentlich sagen, es ist gut, dass diese Korinther damals so gedacht haben, denn dadurch haben wir hier in unserer Bibel die ausführlichste Abhandlung über das Thema Auferstehung schlechthin. Also es gibt keinen anderen Teil der Bibel, der sich so intensiv damit auseinandersetzt. Ja, damit sind wir aber mit dem ersten Punkt schon durch. Die These der Korinther, es gibt keine Auferstehung. Das war also das, was da passiert ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Argumente habe ich versucht mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, denn Paulus greift einiges doppelt auf und nochmal wieder und ich habe die mal versucht so ein bisschen zu gliedern und in einem Schaubild darzustellen und dann sehen wir, dass die Argumentation zwar aus ganz vielen Aspekten besteht, dass das, was Paulus aber am Ende damit sagen will, eigentlich immer auf das Gleiche hinausläuft. Und dass die verschiedenen Aspekte, die er zusammenträgt, eigentlich nur das Gewicht seiner Argumentation erhöhen, aber nicht noch die Aussage in irgendeiner Weise verändern. Er fängt also an in Vers 13, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Also er spielt das gedanklich sozusagen einfach mal durch. Nehmen wir mal an, es gäbe wirklich keine Auferstehung der Toten, wie das hier einige der Korinther behaupten. Was wäre dann? Ja, dann wäre natürlich auch Christus nicht auferweckt. Steht auch in Vers 13. Ich lese den nochmal vor. Wenn es aber keine Auferweckung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Und nun geht es weiter. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, Vers 14, dann ist auch unsere Predigt vergeblich oder inhaltslos, heißt es bei der Elberfelder Übersetzung. Auch der Glaube ist inhaltslos und vergeblich, heißt es in Vers 14. Und in Vers 15 sagt Paulus dann, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Diese Satzkonstruktion mit der nochmaligen und nochmaligen Wiederholung deutet schon so ein bisschen an, wie absurd dem Paulus das scheinbar vorgekommen sein muss, dieser Gedanke, und wie er jetzt die Argumente dagegen aufbringt. Und jetzt kommt er aber im Grunde im nächsten Vers eigentlich auf die gleiche Geschichte nochmal wieder zurück. Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Oder Luther liest, auferstanden. Also ist im Prinzip das Gleiche, wie wir das vorher in Vers 13 gelesen haben, lesen wir jetzt in Vers 16 dasselbe nochmal in einer leicht anderen Formulierung. Und er geht dann weiter. Wenn aber, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Und auch Vers 17, so seid ihr noch in euren Sünden. Und im Vers 18 heißt es dann, also sind die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. In Christus Entschlafene wären verloren. Ja, und man sieht schon, diese beiden sind im Grunde genommen gleich. Es gibt einige Ausleger hier oben. Könnt ihr jetzt leider wegen des Beamers irgendwie nicht erkennen. Eigentlich müsste das jetzt grau unterlegt sein. Ich weiß nicht, wie ist der von den Farben her falsch eingestellt. Also die ersten beiden, Christus ist nicht auferweckt und Christus ist nicht auferstanden. Da gibt es einige Bibellehrer, die differenzieren zwischen dem Auferwecken, das ist ja etwas, was dem Christus passiert, also im Passiv, und dem, er ist auferstanden, das ist ja etwas, was er aktiv selber getan hat. Da kann man so tief einsteigen, das gibt aber die Schrift nicht so direkt her. Also auferweckt und auferstanden werden im Wesentlichen synonym gebraucht. Es sind zwar zwei griechische Worte, die dahinter stehen, die haben aber im Groben die gleiche Bedeutung. Und auch dieser untere Bereich, der Glaube ist nichtig und der Glaube ist vergeblich, die habe ich schon ganz dicht aneinander gerückt, das ist ja im Prinzip eigentlich auch das Gleiche. Und wir können sogar so weit gehen, zu sagen, dass im Grunde genommen der gesamte untere Bereich eigentlich das Heil betrifft, sodass dann die ganze Argumentation letzten Endes darauf hinausläuft, dass der untere Bereich eben tatsächlich bedeutet, es gibt kein Heil, oder wenn man das nochmal kurz aufschreibt, keine Auferstehung, kein lebendiger Christus, kein Heil. Das ist eigentlich die Kurzfassung der Argumentation dieser Verse von Vers 13 bis Vers 18. Das heißt, das Problem ist heilsentscheidend. Also, wir machen uns ja Gedanken über viele Probleme im Glauben und es gibt solche Probleme, die sind heilsentscheidend und es gibt andere Probleme, die sind das nicht. Und Paulus sagt hier, wenn wir hier davon ausgehen, dass Christus nicht auferstanden ist, oder sogar, dass es gar keine Auferstehung gibt, wie das hier einige der Korinther tun, dann gäbe es auch kein Heil. Andere Fragen sind nicht heilsentscheidend. Also beispielsweise, ob wir jetzt hier singen oder nicht, war ja heute aktuell ein Thema. Ich muss sagen, ich kann mich damit gar nicht anfreunden, dass wir nicht mehr singen. Finde ich also eine ganz fürchterliche Situation. Ist aber erstmal nur mein persönlicher Eindruck. Muss ich irgendwie mit klarkommen. Aber es macht keinen Unterschied. Wenn wir singen oder wenn wir nicht singen, sind wir deswegen nicht gerettet oder nicht gerettet. Mit vielen anderen Fragen ist es genauso. Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass es keine Auferstehung gibt, dann ist das zentrale Problem, mit dem wir uns überhaupt beschäftigen hier als Gemeinde, als Christen, das zentrale Problem ist dann nicht gelöst. Und das zentrale Problem ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus. Das heißt, es geht nicht ohne. Die Auferstehung ist die Voraussetzung dafür, dass das zentrale Problem, nämlich der Tod, der aus der Sünde folgt, überhaupt gelöst wird. Und das ist so tief im christlichen Glauben verankert, dass es sich davon überhaupt nicht trennen lässt. Wir werden noch darauf kommen, warum es heutzutage vielen Menschen schwerfällt, damit umzugehen oder das anzunehmen. Und das war damals aber scheinbar nicht anders. Also wir brauchen uns vielleicht nicht einbilden, dass wir heute in einer besonders schwierigen Zeit diesbezüglich leben. Denn dann hatte es dieses Problem der Korinther ja vermutlich gar nicht gegeben. Auch andere Fragen sind heilsentscheidend, über die wir uns zum Teil austauschen und mit denen wir uns beschäftigen. Die Marienverehrung, die Jungfrauengeburt, die Gottessohnschaft Jesu und viele andere mehr. Und zum Teil ist es sogar umstritten bei einigen Fragen, ob sie denn heilsentscheidend sind oder nicht. Wenn wir uns über die Taufe unterhalten, dann gibt es einige, die sagen, das ist heilsentscheidend und andere, die behaupten, das wäre es nicht. Jetzt sind wir eigentlich schon fast im dritten Punkt, den ich aber nochmal auch als Überschrift vorgesehen habe. Was hat das jetzt eigentlich für uns zu bedeuten, dieser Textabschnitt? Was können wir aus diesem Text lernen? Zunächst einmal finde ich es hier ganz wesentlich, dass es wiederum um einen Glauben an eine Person geht. Ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Das unterscheidet uns als Christen ganz wesentlich von ganz vielen verschiedenen anderen Religionsrichtungen und Religionen. Es gibt in vielen Religionen große Religionsstifter, weise Menschen, Konfuzius, Buddha, Mohammed, also ganz viele Leute, die gute Sachen aufgeschrieben haben, die eine Lehre über was auch immer, Gott oder das Nirvana oder je nachdem, also die eine Lehre weitergegeben haben. Diese Menschen waren Religionsstifter. Ihre Lehre hat ihr Leben überdauert. Sie sind irgendwann verstorben und haben ihre Lehre hinterlassen. Das, was sie aufgeschrieben haben, das, was sie der Nachwelt weitergegeben haben. Unser Herr Jesus hat nichts aufgeschrieben. Also zumindest ist uns nichts davon überliefert. Er hat einmal mit dem Finger auf der Erde in den Sand geschrieben. Das ist das Einzige, wo wir wissen, dass er mal etwas geschrieben hat. Vielleicht hat er auch woanders was geschrieben, das ist uns aber zumindest nicht überliefert. Alles, was wir wissen, ist nicht von Jesus selbst aufgeschrieben, sondern von seinen Jüngern später. Also schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das, was diese Jünger später aufgeschrieben haben, das ist auch nicht in erster Linie eine Lehre, die sie von einem toten Lehrer bekommen haben und dann weitergeben an die Nachwelt, sondern es ist der Hinweis auf eine Person. Christus ist auferstanden und als solcher Gegenstand des christlichen Glaubens als Person. Und die Lehre drumherum, die ist immer nur ausgerichtet auf ihn als Person, um uns als Menschen auf Christus hinzuweisen. Das ist etwas fundamental anderes, als wenn wir nur jetzt eine Lehre eines toten Religionsstifters hätten. Und deswegen ist die Auferstehung so wichtig, weil sie ein ganz, ganz anderes System in den Glauben setzt, als das, was wir in vielen Religionen und Weltanschauungen finden. Also es geht um Christus als Person. Er steht im Mittelpunkt und nicht in erster Linie um eine Lehre, die er weitergegeben hat. Und dann weiter, weil Christus den Tod überwunden hat, das habe ich eben schon angedeutet, deswegen leben wir. Es ist also genau umgekehrt, als Paulus das hier darstellt. Paulus hat argumentiert und gesagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, gibt es kein Heil. Tatsache ist, dass es genau sich umgekehrt verhält. Also die Existenz der Auferstehung und die Tatsache, dass Christus auferstanden ist, diese beiden Aspekte, die sichern uns, die machen uns deutlich, dass auch wir eine Hoffnung der Auferstehung haben dürfen. Christus hat den Tod überwunden und hat uns die Hoffnung der Auferstehung dafür gegeben. Ich habe dahinter mal geschrieben, vergleiche 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, folgende, der ganze Abschnitt, das ganze Kapitel beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Ich möchte nur die ersten Verse kurz vorlesen aus diesem Abschnitt, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Eigentlich sagt man ja, dass Paulus immer so lange komplizierte Sätze baut. Scheinbar ist der Petrus aber hier nicht viel besser. Ich glaube ja, das liegt an der griechischen Sprache. Ich lese es nochmal vor, damit wir es im Deutschen besser verstehen. 1. Petrus 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Also, durch die Auferstehung Christi haben wir die Hoffnung der Auferstehung. Und im Vers 19 greift Paulus das ja auch in dem Text von heute auf, indem er das genau wieder umgekehrt, andersherum formuliert. Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Bedeutet nicht, dass Christus uns nicht auch schon hier auf dieser Erde natürlich etwas nützt. Aber wenn das alles ist, diese Hoffnung der Auferstehung wegfällt, dann sind wir die elendsten aller Menschen. Es gilt also auch heute noch, ohne die Auferstehung gibt es kein Heil. Aber woher hatten die Korinther eigentlich die Idee, dass es keine Auferstehung gibt? Es wird uns nicht berichtet. Ist also rein spekulativ, aber vielleicht können wir die Frage einmal ausweiten. Wir sind ja beim Thema Ableitungen. Woher haben denn die Menschen heute um uns herum den Eindruck, dass es vielleicht keine Auferstehung geben könnte? Und ich glaube, das ist ganz einfach. Wir erleben sie so selten. Hat von euch schon mal jemand eine Auferstehung erlebt? Und wir sind als Menschen nun mal so, dass wir die Dinge, die wir tagtäglich erleben, die uns natürlich und vertraut vorkommen, die versuchen wir zu übertragen, die Gesetzmäßigkeiten, die wir sehen, versuchen wir anzuwenden und zu übertragen auf andere Dinge. Und da gibt es ja tatsächlich, wenn wir so ein bisschen den Blick schweifen lassen durch die Welt, ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem Thema Auferstehung. Und ich glaube, die haben alle etwas damit zu tun, dass wir uns die Welt so zu erklären versuchen, wie wir sie wahrnehmen. Und es gibt in unserem Leben eben verschiedene Dinge. Zum einen gibt es die Situation, dass irgendetwas abläuft und zum Schluss ist es zerstört und war nicht mehr. Also wenn ich mir zum Beispiel Mittagessen koche, dann nehme ich jede Menge Brennmaterial und mache darunter ein Feuer. Nein, heute nicht mehr, heute haben wir Elektroherde. Aber so hat das früher mal funktioniert. Man braucht also irgendetwas. Heute findet die Verbrennung in einem Kohlekraftwerk statt, das Strom produziert und das landet dann in meiner Küche. Und hinterher ist die Kohle genauso weg wie das Holz, das ich auch direkt zum Verfeuern benutzen könnte. Das ist also etwas, was wir natürlicherweise erleben, dass wir Ressourcen verbrauchen. Die sind hinterher weg und daher ist es natürlich ganz natürlich, diese Annahme zu treffen und zu sagen, ja, vielleicht ist es beim Menschen ja genauso. Vielleicht lebt er einmal und ist dann irgendwann weg und dann ist eben alles vorbei. Und es gibt viele Menschen, die das machen. Es sind die Naturalisten oder die Materialisten, die denken, es gäbe nur Materie. Und es sind Menschen, die versuchen, die Natur allein aus sich heraus zu erklären. Andere kommen auf die Idee, dass es auf der Welt ja ganz viele Kreisläufe gibt. Es gibt Tag und Nacht. Sommer und Winter. Alles dreht sich im Kreis, das Wasser regnet, geht in die Flüsse, fließt in die Meere, verdunstet wieder, regnet und so weiter. Diese vielen Kreisläufe deuten ja darauf hin, dass es vielleicht auch an anderer Stelle noch Kreisläufe gibt. Und außerdem stellt man ja fest, es sterben Menschen und es werden Menschen geboren. Und dann sind Menschen auf die Idee gekommen, ja wieso geht man denn nicht davon aus, dass es bei den Menschen auch so einen Kreislauf gibt, dass die Seele eines Verstorbenen vielleicht dann wieder in einem Neugeborenen neu zur Welt kommt. Und wenn man dann die Lebewesen der Tiere noch mit dazu nimmt, ist man relativ schnell bei dem Gedanken einer Wiedergeburt, der sich auch von dem, was wir beobachten, ableiten lässt. Oder auch das Weiterleben als Seele oder als Geist. Auch das hat ja mit unserer Wahrnehmung der Welt zu tun, wo wir eben auch erleben, dass bestimmte Dinge sich zum Beispiel umwandeln von einem Zustand in den anderen, was weiß ich, Eis ist geschmolzen, dann ist es nicht mehr fest, aber es ist trotzdem noch da. Und so könnte man sich ja auch vorstellen, dass ein Mensch vielleicht verstorben ist, dann ist er nicht mehr fest, aber er ist trotzdem noch da und dann nennt man ihn eben Geist. Also das wäre eine andere Vorstellung, dass das Materielle abstirbt und der Geist eben überbleibt. Und so versuchen Menschen anhand der Beobachtung der Welt, sich Erklärungsmuster dafür zu bauen, wie die Welt wohl funktioniert. Das könnte sein, dass das bei den Korinthern ganz ähnlich gelaufen ist. Das hilft uns aber nur beschränkt weiter. Denn so eine Übertragung, natürlich kann sie richtig sein. Und die Wissenschaft, die macht den ganzen Tag nichts anderes. Die beobachtet die Welt und versucht sich anhand dieser Beobachtung die Welt zu erklären. Aber die Wissenschaft kann natürlich nicht darüber hinaus. Und wenn wir hier eine Offenbarung bekommen haben von der Auferstehung, dann lässt sich das natürlich nur in gewisser Weise überhaupt wissenschaftlich untersuchen. Ich bin da jetzt gerade sehr pauschal. Wenn wir da tiefer einsteigen wollen, dann müssen wir noch ein bisschen weiter differenzieren. Aber ich glaube, das lohnt sich, denn ich habe den Eindruck, dass da im Gespräch mit Menschen sehr, sehr viel immer wieder durcheinander geht. Ich glaube, dann können wir anhand dieser Auferstehungsfrage sehr, sehr viel lernen darüber, wie wir uns ganz allgemein mit Fragen in dieser Welt beschäftigen können. Denn bei der Auferstehung war ja niemand dabei. Und auch von uns hat niemand den auferstandenen Herrn gesehen. Der Herr sagt zu Thomas, selig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und es ist ein einmaliges Ereignis. Es lässt sich also nicht wiederholen, schon gar nicht beobachten. Und wenn wir naturwissenschaftliche Forschung betreiben, dann analysiert diese Naturwissenschaft Vorgänge, die sich wiederholen, die man wiederholen kann und die dann auch beobachtbar sind. Also in der Physik, wenn ich irgendetwas fallen lasse, kann ich das wiederholen. In der Biologie, wenn ich Tiere untersuche, kann ich ganz viele Tiere untersuchen und sehe, das funktioniert in allen Tieren gleich. Bei chemischen Reaktionen kann ich diese Reaktionen wiederholen und stelle fest, das läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab. Das ist bei der Auferstehung so nicht möglich. Insofern lässt sie sich naturwissenschaftlich tatsächlich erst einmal gar nicht untersuchen. Es ist jetzt 2019 wieder ein Buch rausgekommen von jemandem, der es auf eine andere Art und Weise versucht. Der Herr Fried geht gleich so weit, dass er sagt, Jesus war am Kreuz eigentlich gar nicht tot. Er versucht dann zu argumentieren, dass es irgendeine Vergiftung gab und hat sich mit Medizinern beraten und hat da also wer weiß was für Konstruktionen entwickelt, um eben nicht anerkennen zu müssen, dass es hier tatsächlich um die Offenbarung Gottes geht und dass Gott hier eingegriffen und ein Wunder vollbracht hat. Also Menschen tun ja alles Mögliche, schreiben eben sogar Bücher darüber, im Beck-Verlag erschienen. Also es ist eigentlich ein renommierter Verlag, ist auch ein Historikwissenschaftler, der eigentlich auch eine gute Reputation hat. Keine Ahnung, warum der so ein Buch veröffentlicht. Aber er geht anders vor. Wenn wir wissenschaftlich-historisch uns dieser ganzen Geschichte nähern, dann ist das ja auch ein wissenschaftlicher Ansatz, aber wir können die historischen Quellen uns anschauen. Das macht die Geschichtswissenschaft und die sieht sich an, welche historischen Quellen es zum Beispiel gibt, um bestimmte Dinge in der Geschichte zu belegen. Vielleicht gibt es Widersprüche, da muss man entscheiden, was ist wahr, was ist Legende. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Vortrag über die Glaubwürdigkeit der Bibel gehalten und versucht, das so ein bisschen gegenüberzustellen. Wenn wir uns anschauen, wie viel Zeugnisse wir in der Bibel oder von der Bibel haben, an Handschriften, an Papyrusfragmenten, kleinen Zettelchen, die irgendwo gefunden wurden, an Übersetzungen in andere Sprachen zum Teil. Also es gab eine lateinische Übersetzung relativ früh, es gibt vom Alten Testament eine griechische Übersetzung. Also das ist eine solche Fülle an Textzeugen, die lässt sich mit keinem anderen geschichtlichen Ereignis vergleichen. Also wenn man historisch an diese ganze Geschichte rangeht, dann ist die Quellenlage überwältigend. Und es gibt einen Autoren, der das vor einigen Jahren mal gemacht hat, das ist Josh McDowell, der war Agnostiker, also hat behauptet, man könne über Gott eben eigentlich gar nichts erkennen und ist dann auf die Suche gegangen nach historischen Fakten, ist dann zum Glauben gekommen und ist jetzt bekannter Apologet, der das Evangelium verteidigt, hat auch dicke Bücher geschrieben über die Fakten des Glaubens. Auf diese Weise kann man durchaus auch die Auferstehung wissenschaftlich untersuchen und kommt dann zu dem Schluss, dass es also sehr, sehr gut bezeugt. Aber wenn wir darüber nachdenken und mit Menschen darüber sprechen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die Wissenschaft in der heutigen Zeit zu einer Art Ersatzreligion geworden ist. Ich glaube nicht, dass man ohne einen Glauben im Leben überhaupt leben kann. Und auch das habe ich schon mal versucht, an anderer Stelle ausführlicher darzustellen. Wir brauchen als Menschen einen Glauben, etwas, an das wir uns klammern, etwas, auf das wir vertrauen, etwas, woran wir uns festhalten. Bei vielen Menschen ist es die Wissenschaft. Bei anderen Menschen ist es vielleicht das Geld und der Reichtum, in dem wir leben. Bei wieder anderen Menschen ist es vielleicht der Spaß und der Konsum, der immer weiter um sich greift. Selbst wenn es die Wissenschaft ist, dann bietet die keinerlei Erklärung dafür, dass tatsächlich Christus angeblich nicht auferstanden sein soll. Das lässt sich also so nicht halten und das kann man auch in der Argumentation, denke ich, anderen Menschen gegenüber auch so vertreten. Und tatsächlich war ich ganz überrascht zu erfahren, dass es selbst in evolutionistischen Kreisen inzwischen Strömungen gibt, die durchaus auch andere Möglichkeiten einer Erderstehung für möglich halten. Ein deutscher Paläontologe und Entomologe hat jetzt unlängst 2018 auf einem Vortrag gesagt, die Evolutionstheorie ist auch intern in einer Krise. Das wird nur in den Medien natürlich nicht an die große Glocke gehängt. Klar. Aber auch da, also er ist da Insider und hat teilgenommen an entsprechenden Konferenzen. Auch da bricht es also tatsächlich im Moment auf. Aber die Wissenschaftler der heutigen Zeit sind natürlich, wenn das ein Religionsersatz ist, sozusagen Priester, die auch ihre Sicht der Dinge den Menschen vorstellen und das auf eine Art und Weise tun, die eigentlich völlig absurd ist. Und das können wir hier auch der Argumentation des Paulus entnehmen. Es nützt überhaupt nichts, sich darauf einzulassen. Letzten Endes ist die einzige Chance, auf die Offenbarung Gottes zu vertrauen, die eben sich nicht ohne weiteres wissenschaftlich untersuchen lässt. Vielleicht hat hier die Schwierigkeit der Korinther damit zu tun, dass im Alten Testament die Auferstehung an nicht so vielen Stellen vorkommt und eigentlich nur in den späteren Schriften erwähnt wird, also in den Propheten, die dann zu einer späteren Zeit geschrieben werden. In den 5 Büchern Mose kommt dazu fast nichts vor. Wir können uns damit auch nochmal intensiver beschäftigen, wenn wir uns auch nochmal mit den Sadduzäern und dem Konflikt mit der Auferstehung des Christus und den Sadduzäern anschauen. Also ich habe ja schon angedeutet, das ist ein großes und ein sehr interessantes Thema, aber für heute möchte ich es dabei belassen und auch auf diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurückkommen. Was sagt eigentlich das Alte Testament zum Thema Auferstehung und wieso ist es vielleicht auch für die Menschen damals durchaus schwierig gewesen, damit umzugehen. Ich möchte mit einem Fazit schließen, das gleichzeitig einen Ausblick enthält. Und das möchte ich tun, indem ich hier noch einmal die Zusammenfassung des Paulus lese, die wir eben schon gehört haben aus Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sagt Paulus da, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also ohne Auferstehung gibt es kein Heil. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung des ersten Teils und die Zusammenfassung des zweiten Teils kann man, glaube ich, ganz gut mit dem Vers 20 formulieren. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er war also der Erste. Ja, und jetzt fängt die großartige Story vom Evangelium an, die wir uns dann im nächsten auch noch im Detail weiterhin ansehen werden. Amen.